Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo dem 14. anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung «Das Leben ist lebenswert» lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema die Evangelisierung über die Medien im 2. Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Es dürfte interessant sein, daran zu erinnern, wie sich nach Meinung eines Mannes, der über 50 Jahre Erfahrung mit den Medien hat, die Stimmungslage im Land wandelte. Als ich mit den landesweiten Radiosendungen begann, war die Grundstimmung im Land christlich. Deshalb war die Sendung Katholische Stunde mit der Darstellung der christlichen Lehre durchaus populär. Allerdings provozierte sie bei einigen Fanatikern eine heftige Reaktion, einfach nur, weil es sich um den katholischen Glauben handelte. Ein Mann aus Pennsylvania schrieb mir in einem Brief, dass sich 12 Bücher in seinem Besitz befänden, die bewiesen, dass der Papst der Antichrist sei. Er sei bereit, sie mir zuzusenden, aber ich spreche weiterhin vom Heiligen Vater und Stellvertreter Christi. Ich hatte erwartet, dass sie sich zum Papst äußern, was sie allerdings über den Heiligen Vater und den Stellvertreter Christi sagten, hat mir ziemlich gut gefallen. Damals gab es nicht viele Briefe, die man als Hassbriefe hätte bezeichnen müssen oder deren Schreiber an einer neurotischen Störung litten. Als ich mit den landesweit ausgestrahlten Fernsehsendungen auf kommerzieller Basis begann, war ein anderes Vorgehen notwendig. Ich sprach nicht mehr im Namen der Kirche und unter der Trägerschaft ihrer Bischöfe. Die neue Methode musste ökumenischer sein, da die Sendung Katholiken, Protestanten, Juden und alle Menschen guten Willens ansprechen sollte. Es ging nicht mehr um eine unmittelbare Vorstellung der christlichen Lehre, sondern eher um einen vernünftigen Zugang zu dieser Lehre. Es musste ein Thema sein, das dem Publikum vertraut war. Deshalb bewegten sich die Themen in all den Jahren, in denen die Fernsehsendungen aufgenommen und ausgestrahlt wurden, vom Kommunismus über Kunst, Wissenschaft, Humor, Luftfahrt bis hin zum Thema Krieg und so weiter. Ich begann mit etwas, das sowohl den Zuschauern wie auch mir bekannt war und schritt dann allmählich vom Bekannten zum Unbekannten oder zur Moral und der christlichen Philosophie fort. Es war dieselbe Methode, die unser Herr anwandte, als er eine Prostituierte beim Brunnen traf. Welche Gemeinsamkeit gab es zwischen der göttlichen Reinheit und dieser Frau, die 5 Männer gehabt hatte und jetzt mit einem Mann zusammenlebte, der nicht ihr Ehemann war? Der einzige gemeinsame Nenner war, dass beide gerne das kalte Wasser haben wollten. Davon ausgehend leitete er zum Thema des Wassers, des ewigen Lebens über. Dieselbe Methode wandte der heilige Paulus in Athen an, als der einzige gemeinsame Nenner, den er finden konnte, zwischen sich selbst und den Menschen, die entlang der Straße zur Akropolis ihre Götter aufgestellt hatten, eine Inschrift an einer dieser Statuen war: dem unbekannten Gott. Davon ausgehend entwickelte er die Auffassung des wahren Gottes. Und so versuchte auch ich, das enorm große amerikanische Fernsehpublikum zu erreichen. Und es funktionierte. In der Zeit meiner Fernsehsendungen stellte ich einen Rückgang an Briefen fest, die von Fanatikern stammten. Allerdings nahm die Anzahl der Schreiben von Menschen zu, die man als neurotisch bezeichnen könnte. Man fragt sich, ob Dr. Alexis Carrel tatsächlich recht hatte, als er sagte, es leiden mehr Menschen an Nervenkrankheiten oder nervösen Störungen als an allen anderen Krankheiten zusammengenommen. Abgesehen von diesem Detail war die Zunahme an Wohlwollen im Land wirklich sehr bemerkenswert. Im Verhältnis zum Bevölkerungsanteil bekam ich die meisten Briefe von Juden, die zweitgrößte Anzahl von Protestanten, die drittgrößte von Katholiken. Ich fühlte mich belohnt, wenn ich auch nur einen Mensch etwas näher zu Gott bringen konnte. Es wäre interessant gewesen, die Hunderttausende von Briefen aufzubewahren, die Menschen in der Prüfung ihres Gewissens und mit ihrer Sehnsucht nach dem Göttlichen geschrieben hatten und die unser Büro erreichten. Doch ich hatte das Gefühl, dass ich es den Absendern schuldig war, ihre Briefe zu vernichten. Ich beantwortete selbst so viele Briefe, wie es mir möglich war. So viele Menschen schrieben mir und brachten ihr Interesse an der Kirche und ihre Suche nach dem Geschenk des Glaubens zum Ausdruck, so dass ich begann, in großen Schulsälen und Hallen Glaubensunterweisungen zu geben, so etwa in St. Patrick's in Washington und in St. Stephen's ebenfalls in Washington. Außerdem an der Kathedrale High School in New York City. Personen, die sich nach Literatur über die Kirche erkundigten, bekamen Bücher und Broschüren zugesandt. Im Rückblick kann ich sagen, dass ich zwei Herangehensweisen hatte. Die eine war die direkte in der Radio, die andere die indirekte in der Fernsehsendung. Die direkte Methode war die Darstellung der christlichen Lehre in einfacher, klarer Sprache. Im Fernsehen stützte ich mich stärker auf die Gnade Gottes und weniger auf mich selbst. Wenn es in der ausgestrahlten Sendung um das Thema Fliegen ging, dann konnte es vorkommen, dass ich am Ende über Engel sprach. Nie gab es Versuche, die in Richtung Proselytismus gingen. Die Zuschauer sollten selbst entscheiden, ob ich für etwas einstand, das sie als Vervollständigung für ihr Leben brauchten. Die Erleuchtung der Seelen ging mehr vom Geist aus, weniger von Schien. Ein Beispiel dafür war eine Sendung über den Tod Stalins. Ungefähr 10 Tage bevor Stalin starb, sprach ich über seinen Tod, als würde er tatsächlich eintreten. Ich erhielt Telefonanrufe von Zeitungen fast aller Bundesstaaten der USA, die sich erkundigen, welche Insiderinformationen mir vorlägen. Ich sagte ihnen, dass das Einzige, das ich wüsste, die Tatsache sei, dass er sterblich sei und die letzten Sündenstrafe, die der Tod ist, zu erbringen habe. Und es war einfach sein Schicksal, dass die Sendung und sein Hinscheiden zeitlich zusammentrafen. Ein weiteres Beispiel für diese zweite Vorgehensweise ist die Begegnung mit einer Frau, die mir nach einem Vortrag in einer Stadt im Westen erzählte, dass sie konvertiert sei, nachdem sie eine meiner Fernsehsendungen angesehen hatte. Es interessierte mich natürlich sehr, welche Sendung konkret sie so stark beeinflusst hatte. Zu meiner Überraschung sagte sie, es sei diejenige über Stalin gewesen. Es gab in dieser Sendung absolut nichts, was einen Menschen hätte in die Kirche locken können. Gott benutzte die Sendung einfach als Werkzeug. Paulus pflanzt, Apollos wässert, Gott aber schenkt das Wachstum. Kürzlich erzählte mir ein junger Priester während einer Unterhaltung, ich habe in den 6 Jahren meines Priestertums schon 72 Menschen bekehrt, sodass sie konvertierten. Ich antwortete, ich rate Ihnen, damit aufzuhören, sie zu zählen, sonst kommen Sie womöglich auf die Idee, Sie hätten sie bekehrt und nicht Gott. Eine dritte Art, auf ein Publikum im Zeitalter der Medien zuzugehen, liegt in der Zukunft. Es wird nicht immer die direkte Vorgehensweise und auch nicht die von mir angewandte indirekte sein. Man könnte sie vielmehr die anthropologische nennen. Ich verwende dieses Wort nicht im Sinne der Wissenschaft vom Ursprung des Menschen. Ich beziehe mich lediglich auf die Wurzel des Wortes, eine Erforschung des Menschen. Die Darstellung von Religion verlief bisher prinzipiell von Gott zum Menschen, aber nun wird sie vom Menschen zu Gott verlaufen. Sie wird nicht mit der Ordnung des Universums beginnen, die auf die Existenz eines Schöpfers des Alls schließen lässt, sondern von der Unterordnung im Menschen selbst ausgehen. Sie wird sich sämtlicher Erkenntnisse unseres Zeitalters der Psychologie bedienen und sie als Sprungbrett für die Darstellung der göttlichen Wahrheiten benutzen. Wir Bischöfe beschlossen kürzlich bei einem unserer Treffen, die Menschen um 10 Millionen Dollar für religiöse Kommunikation in Radio und Fernsehen zu bitten. Der Vorsitzende der Bischöfe bat mich, einen Text von ungefähr 5 oder 6 Minuten auf Band zu sprechen, der dann in jeder katholischen Gemeinde Amerikas abgespielt werden sollte, um die Menschen zum Spenden zu veranlassen. Schließlich war ich bereit, die Sammlung anzukündigen, nicht jedoch die Menschen um Geld zu bitten, weil wir, die Bischöfe, noch nicht beschlossen hatten, wie das Geld dann angelegt werden sollte. Ich konnte die Gläubigen guten Gewissens darum bitten, Geld für Krankenhäuser, Schulen und Kirchen in Afrika und Asien zu spenden, aber 10 Millionen Dollar von ihnen zu erbitten, ohne ein Programm zu haben, wie dieses Geld ausgegeben werden sollte, erschien mir unklug. Einmal abgesehen davon, welchen Schaden Fernsehen und Radio in anderen Bereichen anrichten, so sind es für die Religion sehr nützlich. In jeder Periode des kirchlichen Lebens in Amerika gab es immer ein Publikum, das mindestens so aufgeschlossen war wie die Zuschauer und Zuhörer, an denen ich mich erfreuen konnte, wenn nicht sogar stärker. Ich wünschte mir häufig, dass ich noch jünger wäre und die dritte von mir erwähnte Herangehensweise anwenden könnte, nämlich vom Unglück im Herzen der Menschen auszugehen. Menschen, die man ansprechen kann, gibt es immer. Die Gelegenheiten sind allgegenwärtig. Man muss gequälte Seelen wie Petrus, Skeptiker wie Thomas und Mystiker wie Johannes ergreifen und sie dazu bewegen, in Tränen auszubrechen, in die Knie zu sinken oder am Heiligen Herzen Jesu auszuruhen. Gedanken zum Thema Evangelisierung über die Medien, niedergeschrieben in der Autobiografie mit dem Titel Unerschütterlich im Glauben von Fulton John Sheen. Häufig werde ich gefragt, wie ich Predigten vorbereite. Ich kann lediglich von meinen eigenen Erfahrungen nach einem langen Leben als Prediger sprechen. All meine Predigten werden vor dem Allerheiligsten vorbereitet, so wie man sich am besten und nachhaltigsten in der Sonne entspannt. So wird die homiletische Kreativität am besten von der Eucharistie genährt. Die brillantesten Ideen kommen aus der persönlichen Begegnung mit Gott. Der Heilige Geist, der für die Inkarnation entscheidend war, sorgt auch für die beste Atmosphäre, um den Geist zu erleuchten. Papst Johannes Paul II. Hat immer ein kleines Pult oder einen Schreibblock dabei, wenn er sich in der Gegenwart des Allerheiligsten aufhält. Ich habe es mein Leben lang genauso gehalten, ich bin sicher, aus denselben Gründen wie er, denn ein Liebender arbeitet grundsätzlich besser, wenn der Geliebte bei ihm ist. Wenn der allgemeine Plan für die Predigt ausgearbeitet ist, trage ich meine Gedanken unserem Herrn vor. Oder ich meditiere zumindest darüber, wobei ich die Idee fast flüstere. Es ist erstaunlich, wie schnell man den Wert der geplanten Predigt erkennt. Deshalb sprechen die Franzosen vom Esprit de l'Escalier. Das bedeutet die Besinnung darauf, was man in einer Unterhaltung am zurückliegenden Abend hätte sagen sollen. Im Allgemeinen gibt es für jede Vorlesung oder jede Predigt 3 unterschiedliche Abläufe. Was geschrieben steht, was vorgetragen wird und was man gern gesagt hätte. Deshalb ist das Halten der Predigt vor dem Herrn im Allerheiligsten für mich die beste Art, nicht nur die Schwächen, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten einer Predigt zu entdecken. Nachdem das Material zusammengetragen und die Punkte ausformuliert sind, schließe ich entweder eine Meditation oder eine ruhige Wiedergabe an, ohne mich dabei auf meine Notizen zu stützen. Das Material einer Predigt besteht nicht komplett aus dem, was vom Papier ins Gehirn wandert, sondern aus der Wiedergabe dessen, was von einem kreativen Geist ausgeht und über die Lippen kommt. Ich habe viele Komödianten gefragt, welchen sie für ihren besten Witz hielten, und die Antwort lautete immer: derjenige, den ich am häufigsten erzählt habe. Ich bin überzeugt, dass die Predigt- und Vortragstätigkeit ohne intensives Studieren und Lesen unmöglich ist. Das ist wohl eine der Schwächen auf heutigen Kanzeln und Rednerpulten. Die Vernachlässigung einer fortgesetzten Weiterbildung, Bücher sind großartige Freunde. Immer wenn man sie zur Hand nimmt, haben sie etwas Wertvolles mitzuteilen. Sie klagen nie, zu beschäftigt zu sein und sind ganz nach Belieben bereit, den Geist mit Nahrung zu versorgen. Wenn man die Bücherregale mancher Priester ansieht, kann man fast das Jahrzehnt oder das Jahr bestimmen, in dem sie geweiht wurden. Einige haben Tanqueray und Wapplehorst in ihrem Bestand. Die Jüngeren besitzen Bücher über die revolutionäre 60er Jahre, aber es gibt auch jene, die seit Jahrzehnten kein ernstzunehmendes Buch mehr gekauft haben. Wenn der intellektuelle Vorrat leer ist, wird es schwierig, eine gute Predigt vorzubereiten. Je höher das Gebäude ist, desto mehr Material muss dafür verarbeitet werden. Wenn man ernsthafte Studien betreibt, muss man sich nie Sorgen darüber machen, dass das Material ausgeht. Nachdem ich ungefähr 6 Jahre lang an der Katholischen Universität von Amerika als Professor tätig gewesen bin, gleichzeitig in überregionalen Radiosendungen aufgenommen und viele Vorträge im ganzen Land gehalten hatte, bat mich ein sehr guter Freund, der ebenfalls als Professor tätig war. Er wurde später als Vertreter des Vatikans Erzbischof in einem anderen Land, die Radio- und Vortragstätigkeit einzustellen. Folgendes Argument brachte er vor: bei der Geschwindigkeit, mit der du unterwegs bist, gibt es nur eine begrenzte Menge Material, das du verwenden kannst, und dieses wird bald ausgeschöpft sein, und dann wird es keine Einflussmöglichkeiten für dich mehr geben. Ich rate dir daher, dich auf die Lehrtätigkeit an der Universität zu beschränken und diese Aktivitäten außerhalb des Lehrbetriebs aufzugeben. Ich stellte ihm dieselbe Frage, die der Herr den Pharisäern und den Schriftgelehrten gestellt hatte: sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Er antwortete: du hast recht, jemand anders hat mir aufgetragen, dir das zu sagen. Wir wussten beide, um wen es sich handelte. Wir blieben Freunde bis zu seinem Tod. Meine Lektüre umfasste Literatur, Wissenschaften, Philosophie und Politik. Mit einem Wort, alles, was für einen Priester nützlich sein könnte, wenn er unterrichtet oder eine Rede hält. Oder was als Diskussionsstoff bei Gesprächen mit anderen eingesetzt werden kann. Romane lese ich nie. Als ich am College war, hatte ich große Probleme, sämtliche Lehrplan vorgeschriebenen Romane zu lesen. Buchbesprechungen von Romanen lese ich jedoch durchaus. Ebenso Studien zur Gegenwartsliteratur, die die Trends zusammenfassen. Als ich Joe Millsiner, den berühmten Theaterkünstler, im Glauben unterwies, klingelte ich an einem bestimmten Nachmittag an seiner Haustür und er sagte mir: Humphrey Bogart sei gerade eingetroffen. Joe sagte zu Bogart, ich sei wegen der Unterweisung im Glauben gekommen und er könne, wenn er wolle, mit dabei sein und zuhören. Wenn nicht, könne er auch in ein anderes Zimmer gehen. Bogart sagte, warum sollte ich einem Priester zuhören? Ich weiß mehr über die katholische Kirche als jeder Priester. Ich gab vor, diese Unterhaltung nicht gehört zu haben, aber als ich dann mit einigen anderen den Raum betrat, wurde dort über das Thema Romane diskutiert. Ich gestand, dass ich keinen der Romane, von denen die Rede war, gelesen hatte. Ob ich das von meinem Vater geerbt habe, weiß ich nicht, sagte ich, denn auch er konnte keine Romane lesen. Humphrey Bogart, der sich gerade mit seinem umfangreichen Wissen über die katholische Kirche gebrüstet hatte, fragte: War Ihr Vater auch Priester? Das wichtigste aller Fachgebiete, das studiert werden muss, ist die Heilige Schrift, und das bedeutet nicht nur, dass man sie liest, sondern es umfasst auch das Studium von Kommentaren. Für praktische Zwecke und für den ausgelasteten Priester fand ich keinen Kommentar so nützlich wie The Daily Study Bible von William Barclay, die in 15 kleinen Bänden erschienen ist. Ich habe festgestellt, dass protestantische Kommentare ebenfalls besonders interessant sind, weil die Protestanten mehr Zeit mit der Bibel verbringen als die meisten von uns. Im Allgemeinen fand ich, dass Arthur W. Pinks dreibändiges Werk Exposition of the Gospel of St. John in spiritueller Hinsicht eines der besten ist. Da ich auf ein so langes Leben zurückblicke, kann ich mehrere Stileinflüsse feststellen. Den größten Einfluss als Schriftsteller über G.K. Chesterton, der nie ein überflüssiges Wort benutzte, den Wert des Paradoxen als Stilmittel erkannte und Banalitäten vermied. Später kamen die Texte von C.S. Lewis hinzu, der neben Chesterton und Bello einer der führenden Verteidiger des Christentums in der heutigen Welt wurde. Der Stil von Lewis ist konkret, nüchtern, voller Beispiele, Analogien und Gleichnisse und immer interessant. Auch Malcolm Muggeridge wurde für mich zu einer Inspiration. Er ist immer spritzig, brillant, explosiv und humorvoll. Und ich darf die Poesie nicht vergessen, speziell den Band The Oxford Book of Mystical Verse und daraus besonders die Gedichte von G.A. Studd Kennedy und vor allem von Francis Thompson. Über die Jahre hinweg habe ich einen Ordner mit Lieblingsgedichten gefüllt, von denen ich viele auswendig gelernt habe. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema die Evangelisierung über die Medien im zweiten Teil, gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen, ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo dem 14. ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Grüezi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.